Bei mir ist da. Also, der Klicker. Der ist halt so fasziniert, dass der Computer von der Musik gerade eben, von dem Lobpreis, deswegen braucht er ein bisschen, bis wir es hinkriegen. Das ist auch gut so. Okay, also, wenn Menschen mit Gott in Kontakt, der Stecker muss in die Dose. Das ist das. Ich bin da hier. Ist alles in Ordnung.
Ja, genau. Läuft
jetzt? Ja, geht alles okay, ist wunderbar. Der Stecker muss in die Dose, das ist der Grundsatz letztes Mal gewesen. Das ist das Thema, wo im Grunde genommen uns heute Morgen beschäftigen wird, wenn Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Ich blende ganz schnell zurück vom letzten Mal, der erste Teil in 2. Könige 5. Da haben wir von einem jungen Mädchen gehört, die stammt aus dem Nordreich von Israel. Die hat Kontakt mit Gott. Die lebt in der Beziehung mit ihm und die weiß ganz genau, also wenn ihr Chef, der gerade so sehr an Hautkrankheit leidet, in Nordreich Israels wäre, der Prophet könnte ihn gesund machen. Und interessant, dass sie es weitergibt. Und das ist dieser Mann, der so sehr an seiner Vitiligo, wahrscheinlich in der Form der Lepra, die vielleicht nicht ansteckend war, aber er leidet drunter. Ein erfolgreicher Mann, reich, hat vieles erreicht im Leben, aber krank. Das ist das große Dilemma seiner Situation. Und klar, dass da fragst, wie kann ich gesund werden? Da hörst du selbst auf eine Sklavin, die bei ihm da an der Arbeit gerade ist. Auf jeden Fall uns begegnen ist im Text der König Ben-Hadad, der erste wird es wohl gewesen, Aramäerkönig oder Syrerkönig, wie wir heute sagen würden, in dem Gebiet spielt sich das Ganze ab. War ein großer Mann gewesen, hat viel erreicht damals, auch durch so einen tollen Feldherrn, den er da gehabt hat. Aber klar, wenn du erlebst, dein Mitarbeiter ist krank, leidet und Hautkrankheit, das ist schlimm. Ich habe das mit meiner Frau erlebt. Das ist wirklich tragisch, wenn die sich juckt von ganzen Tag und Nacht, ständig nur am Jucken ist und so. Das ist schlimm und der gibt ein Schreiben hin, das ist ein Bittschreiben. Der Mann bittet einen anderen König, also das ist ja schon, da steigt er von seinem Thron herunter, wenn ich es mal so sagen will, und gibt ihm wahrscheinlich auch noch ordentlich Geld. Dann haben wir aber diesen König Joram im Nordreich Israels, Nachfolger von König Ahab. Das ist schon eine sehr spezielle Situation. Der fühlt sich angegriffen durch den Besuch von dem kranken Mann. Das wirkt auf ihn so, jetzt schicken sie zu mir die Kranken. Also das ist fast wie ein Hohn. So empfindet er das im Grunde genommen. Aber eine wahre Aussage tut er trotzdem, heilen kann nur Gott. Und damit liegt er richtig. Heilen kann wirklich nur Gott. Und deswegen hat der Prophet Elisa ihm geschickt, schick ihn doch zu mir her. Schick ihn zu mir und dann wird er es erleben. Und genau an der Stelle steigt der Text heute Morgen ein. Und da machen wir weiter. Ich hoffe, ihr seid jetzt richtig im Geschehen mit drin. Ich lese uns mal den ersten Teil. So kam Naaman mit Pferd und Wagen zu Elisa und hielt vor der Tür seines Hauses. Elisa schickte einen Boten zu ihm heraus. Geh und wasch dich 7-mal im Jordan, dann wird deine Haut gesund und du giltst wieder als rein. Doch Naaman wurde zornig. Er wollte weggehen und sagte, ich dachte, er selbst kommt zu mir heraus und stellt sich vor mich hin, dann ruft er den Namen des Herrn an seines Gottes, er hebt seine Hände und betet in Richtung des heiligen Ortes und so heilt er mich vom Aussatz. Abana und Parpa, die Flüsse von Damaskus, sind die nicht viel besser als alle Gewässer Israels. Dann hätte ich mich gleich dort waschen können, um wieder gesund zu werden. Voller Zorn drehte er sich weg und wollte gehen. Da traten seine Diener an ihn heran und sagten zu ihm, Herr, was wäre gewesen, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte? Hättest du es dann nicht getan? Doch er sagt nur, wasch dich und du wirst gesund. Warum tust du das dann nicht? Also stieg er doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Da wurde seine Haut gesund, wie die Haut eines Kindes, und er galt wieder als rein. Meine erste Überschrift heute Morgen, ohne Glaube ist kein Gotteserleben möglich. Eine sehr spannende Szene, wenn man sich da ein bisschen hineindenkt. Da kommt jener Mann, dieser Feldhauptmann, beladen mit seinen Wagen mit Gold und Silber. Er will ja Geld geben für das, dass er da gesund wird. und kommt mit dem Bittschreiben an den König von Nordreich Israels, also zumindest ist es klar, dass er das hatte. Von daher Wahnsinn. Und dieser Mann kommt zum Propheten und er kommt nicht mal zu seiner Türe raus. Ja, was ist denn das denn? Das gibt's doch wohl gar nicht, dass der Prophet nicht kommt, wenn so eine einflussreiche Persönlichkeit vor ihm steht. Ein sehr, sehr spannender Moment. Da macht's wie der Arzt, schickt seine Helferin raus und sagt, das Rezept in der Hand, gehen Sie, holen Sie das Medikament, dann werden Sie gesund. Ja. Kommt gar nicht, begegnet ihm gar nicht. So muss das auf den gewirkt haben damals, diesen hohen Mann. Und ich wundere mich nicht, dass der granatemäßig, sagt der Schwab, ärgerlich wird. Ja? Granatemäßig, ja. Weil er sich sagt, das, also, wo bin ich jetzt in welchem Film gelandet? Und er gibt ja zu, was er von ihm erwartet hat. Also, er erwartet, dass er rauskommt und so weiter, dass er betet zu seinem Gott in die Richtung seines, wo sein Gott da wohnt da und so weiter. Und dann wird er gesund werden. Ja, ja, so eine Vorstellung hat er gehabt, so funktioniert es. Ja, so funktioniert es vielleicht bei seinen heidnischen Göttern. Aber es hat ja nicht funktioniert, weil dann wäre er nicht hier. Also von daher, das ist genau die Erwartung, so soll es ablaufen und dann wird es schon werden mit ihm. Schon spannende Szene. Also wenn ein Mann, ein Regent ärgerlich ist, dann ist nicht gut Kirschen essen, sagt man da, glaube ich. Gell? Und trotzdem muss ich sagen, diese Diener, die beeindrucken mich. Weil wenn jemand so ärgerlich ist, dann sollte man lieber nicht viel sagen, dass man nichts Falsches sagt. Ja, aber die sagen was. Und die sprechen ihn an, in der hebräischen Sprache kann man übersetzen, mein Vater. Also da ist eine sehr vertraute Beziehung da zwischen dem Naaman und seinen Dienern, das ist schon mal schön. Aber trotzdem, es ist gefährlich, was sie gerade sagen. Sie kritisieren ihn. Wer will schon Kritik hören? Ja, wenn er von dir Großes erwartet hätte, hättest du es dann nicht getan? Jetzt sagt er nur, bade dich. Ja? Also, ich tät's, sage ich mal mit meinen Worten. Also, was hindert dich, das zu tun? Bäder können doch nicht schaden, mit den ergänzenden Worten von mir. Ja? Aber genau das wollte er ja nicht, aber er tut's dann hinterher. Und warum ist das eigentlich so? Der Feldherr kapiert noch nicht. Es geht hier nicht, dass er auf irgendeine geheimnisvolle Art jetzt geheilt wird. Ja? Um das geht es gar nicht. Sondern, dass er diesem lebendigen Gott begegnet. Darum geht's. Und darum ist der Weg so, wie wir ihn haben. Das Entscheidende ist jetzt, dass er Glauben hat, dass er Vertrauen hat. Du kannst deine Heilung nicht mit all deinem Gilde, Gold und Silber, was du weißt, kannst kicken. Das, mit dem kannst du die Heilung erkaufen. Du kannst nur gesund werden, wenn du auf Gott vertraut, wenn du an ihn glaubst. Dann kannst du Gottes Macht erleben. Ich denke da an eine Szene zurück bei seinem Vorgänger, von Elisha, dem Propheten Elia. Da war mal eine spannende Szene. Er musste, hat das Land verlassen, Nordreich Israels, und ging nach Tyrus Sidon. Das liegt am Mittelmeer, da entlang. Da kommt er zu einem Brunnen in der Innenstadt hin und da war eine Frau, die wollte Wasser schöpfen. Ja, die wollte gerade sich quasi dort was holen. Und dann spricht er sie an und sagt, dass sie ihm was zu trinken geben soll und dass er sie ihm auch noch ein bisschen Brot ihm reichen soll. Ja. Und diese Frau, diese Witwe, die bricht aus sich heraus und sagt, ich habe noch eine Handvoll Öl und ich habe noch ein bisschen Öl im Krug und das ist jetzt das Letzte und da will ich mir so eine Mahlzeit machen für mich und meinen Sohn. Damals hat es kein Bürgergeld oder Sozialversicherung oder irgendwas gegeben. Das ist so die letzte Mahlzeit, man nennt es glaube ich heute die Henkersmahlzeit, also in entsprechenden Regionen der Welt. Also die letzte Mahlzeit darfst du noch mal genießen und dann ist es zu Ende. Und der Prophet Elia, und es ist interessant, was er jetzt sagt, sagt, ja mach so, wie du es gesagt hast. Aber mach zuerst mir ein Brot. Ja? Versteht ihr? Ja, mach's mir. Nicht ihr essen, sondern mach's mir. Und dann hintenach. Hintenach kannst du dann für deinen Sohn und für dich auch Brot backen. Ja? Und dann sagt das menschliche Herz, was redest du für Dummzeug? Da ist kein Öl mehr, da ist kein Mehl mehr. Wenn ich das Ding jetzt für dich verwende und du davon satt wirst, dann hey, mir gar nichts mehr. Aber ich finde es toll, dass die Frau, manchmal muss man wahrscheinlich so hilflos sein, dass man auf so eine Sache eingeht. Und dann sagt die, ja, hat es getan. Ja. Und die hat interessante Erfahrung gemacht, spannend nachzulesen im Buch der Könige, dass dann dieser Topf mit Öl und dieser Krug, nein, der Krug mit Öl und mit dem Topf mit Mehl so rum, nie leer geworden ist. In der ganzen Zeit, wo noch die Notzeit, die Trockenheit war, sind diese Gefäße nicht leer geworden. Das heißt, für mich heißt es so, Gott hat den Elia dahin geschickt, dass nicht nur er überlebt, sondern auch noch die Frau, diese Witwe mit ihrem Sohn überlebt. Mensch, was ist das für ein Gott? Was kann der tun? Und genau die Szene haben wir jetzt hier beim Propheten Elisa mit diesem Naaman. Das heißt mal im Hebräer, im Wort Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das Entscheidende ist der Glaube. Vertraust du auf Gott, dass er dich gesund machen kann, dass er dir begegnen will? Und da geht runter an den Jordan, dann 30 Kilometer, wenn es in Dothan gewesen ist, also im Grunde genommen nicht allzu weit weg am Jordan. Und zugegeben, natürlich hat er recht, der Jordan war im Vergleich zu der Heilquelle, die man in Syrien nachgewiesen hat, ist der Jordan eine Brühe gewesen, eine Drecksbrühe oder wie sagt man dazu. Also der Naaman hat recht gehabt an sich. Gell? Und dann steigt er ins Wasser rein und das hebräische Wort meint richtig untertauchen, also nicht bloß so ein bisschen Katzenwäsche, hat man es früher glaube ich genannt, so ein bisschen mal irgendwo besprengeln oder wie auch immer, nein, richtig untertauchen, 7-mal. Und ich könnte mir vorstellen, beim 5. Mal sagt er sich, siehst du, es ist genau so wie bei unseren in Syrien, es klappt halt nicht. Ja? Ich werde halt nicht gesund. Könnte man denken, aber immerhin, er hat dann sich doch das 7. Mal, 6., 7. Mal auch noch untergetaucht. Und jetzt geschieht das Interessante, das habt ihr ja lesen können, da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines kleinen Jungen. Also ich bin froh, dass die Neurodermitis bei meiner Frau auch besser geworden ist. Aber ich kann euch sagen, es war ein Heilungsprozess über Wochen, über Monate hinweg. Gell? Eine unwahrscheinlich lange Zeit, was das gedauert hat. Ja? Und dann muss man immer mit Salben und hier und dort und irgendwie gucken und vorsichtig mit Essen und so weiter. Und bei dem war das so, da wurde sein Fleisch wieder wie das eines kleinen Jungen. Und da muss es bei ihm spätestens an der Stelle richtig Klick gemacht haben. Was ist das für ein Gott? Unfassbar, gar nicht nachvollziehbar, wie groß und mächtig der ist. Und darum gucken wir jetzt, wie es weitergeht. Nämlich, da kehrte er wieder zum Gottesband zurück, zusammen mit seinem ganzen Gefolge. Und jetzt gut zu lesen, er trat vor ihn hin. Also da war er draußen. Da war er schon da gewesen, als der darauf kommt, ja? Und sagte, nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Es ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. Nimm ein Geschenk von deinem Knecht an. Elisha aber antwortete, so gewiss der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich werde nichts annehmen. Naaman versuchte ihn zu überreden, aber Elisha weigerte sich. Schließlich sagte Naaman, wenn du das nicht willst, dann soll man mir, deinem Knecht, Erde mitgeben, so viel wie 2 Maultiere tragen können, denn ich will keinen anderen Götter mehr anbeten, nur noch dem Herrn will ich Opfer darbringen, Brandopfer und Schlachtopfer sollen es sein. Nur das eine soll der Herr deinem Knecht verzeihen. Mein Herr, der König, besucht den Tempel des Rimmon und dort zu beten. Dabei stützt er sich auf meinen Arm. Also muss auch ich dort auf die Knie fallen und mit ihm Rimmon anbeten. Der Herr soll es deinem Knecht verzeihen. Elisha antwortet, geh hin in Frieden. Ein zweiter Gedanke, Glaube, der ins Leben kommt. Also ich finde es schon spannend, ja, dass der Elisa jetzt direkt vor ihm ist und schon lang bereit steht, diesem Mann zu begegnen. Das Auffallende ist, hier kommt ein Bekenntnis. Also ich habe die Bibel ja schon öfters gelesen oder immer wieder Stellen gelesen, aber dieses Bekenntnis ist einzigartig. Was der hier bekennt, nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt außer in Israel. Er ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. Und das von einem Mann, der nicht aus dem Judentum stammt, sondern aus dem ehemaligen Heidengebiet, also wenn man es mal so sagen will. Ja? Er weiß es, er hat es erkannt. So hat Petrus mal später übrigens bei Jesus bekannt, wir haben ihn glaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes, der Christus, der Gesalbte. So ein klares Bekenntnis hören wir schon hunderte Jahre vorher von diesem Mann. Ich finde es also einzigartig. Und wir merken, dieser Mann hat nicht nur Heilung erlebt, sondern er hat Heil erlebt. Der hat erkannt, hier ist der Gott und mit dem bin ich hier in Berührung gekommen. Hier ist der einzige Gott und ich möchte mit niemand anderem in Verbindung sein als mit diesem Gott, weil alle anderen Götter, die er bisher kennengelernt hat, die sind ja nichts dagegen, die sind ja gar nicht, das sind tote Götter, aber dieser Gott ist der lebendige Gott und jetzt darf er ein Anbeter Gottes werden. Also ich glaube, der hätte sich gefreut, heute Morgen im Lobpreis mit hier dabei zu sein. Gott von Herzen zu anbeten in dieser Gewissheit, weil es hat mich schon sehr fasziniert. Und klar, dass er jetzt in sich trägt, du komm, ich will dir jetzt was geben. Ich will dir von dem, was ich mitgebracht habe. Es wäre ja auch wirklich von Herzen gekommen, muss man einem zugestehen. Aber Elisha lehnt es radikal ab. Weil es hätte wahrscheinlich bei ihm etwas trotzdem hinterlassen. Man kann bezahlen. Ich bin gesund geworden, habe bei meinem Arzt, jetzt kommen die Rechnungen und jetzt kann ich zahlen. Für das Bezahlen, was ich kriegt, ich habe vorher schon eine Beerdigung gehalten. Und da hat die Frau, die Tochter des Hauses mir so nebendran gesagt, ja, und schicken Sie dann die Rechnung. Ich habe gesagt, Sie werden von mir keine Rechnung bekommen. Ja? Nee, so geht es, machen wir das nicht. Ja. Genau das ist die Situation hier. Nee, der Elisha wird nicht bezahlt. Ja? Das ist ja genau das Falsche. Es geht nicht darum, hier irgendwas Gutes zu erleben und dann gebe ich auch was dafür. Nein, dieser Gott ist der allmächtige Gott. Ihm gebührt die Ehre und das steht in der Priorität. Und dann ehre ich ihn mit dem, was vom Herzen im Lied oder wie auch immer. Ja? Ehre ich ihn. Nichts anderes. Aber interessant ist, der Mann hat jetzt zwei Sorgen. Ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat. Nummer eins ist, er hat schnell gekontert, ich will mit diesem Gott leben, ich will mit diesem Gott enge Beziehung haben. Und da, aber ich habe ein Problem, nämlich, wo will ich denn anbeten? Ich befinde mich dann in Meerland, Syrien ist das ja. Und wie soll ich denn Gott in Israel anbeten, wenn ich in Syrien bin? Das funktioniert halt nicht. Und das ist so sein Denken. Und er hat gesagt, ich brauche einfach zwei Maultiere beladen mit Erde. Ja? Weil das, dann mache ich mir so ein Gebetsbeet. Dann ist ja der Erde vom Lande Israels, von dort, wo der Gott regiert. Und wenn ich dann da anbete, dann hört er mich. Interessant jetzt übrigens, wie Elisha reagiert auf das Thema. Aber kommt noch die zweite Thema, nämlich gleich mit dem, dass er in den Tempel noch gehen will. Er hat schon kapiert, ich will jetzt anbeten, Gott anbeten und ich will keine anderen Götter mehr anbeten. Aber hat jetzt das Problem, da muss er jetzt irgendwie mit seinem Chef da niederfallen. Was soll ich da tun? Gott soll ihm das verzeihen. Ich bin beeindruckt von Elisha. Wenn ich äußerlich denke, wie manche andere denken, dann würden jetzt erst mal theologische Gespräche kommen. Also, so Gespräche in dem Sinn, du kannst Gott überall anbeten, und du brauchst diese Erde nicht mit dem Last, die hier, die armen Maultiere, die da hunderte von Kilometern jetzt in die Erde tragen, lass die Erde hier, du kannst trotzdem Gott anbeten. Oder ich hätte erwartet gesagt, hey, das mit dem Niederfallen, das ist ein Problem, ich merke das schon, aber du darfst es halt nicht mehr machen. Also irgendwo, du musst dir klar sein, wenn du Gott anbetest, kannst du nicht gleichzeitig in den Tempel laufen. Solche Gespräche hätte ich vielleicht erwartet. Und was sagt der Elisha? Was habt ihr gelesen? Was habt ihr vor euch? Geh hin in Frieden. Das ist für mich ein Gottvertrauen, ein Glaube. Der weiß ganz genau, wenn der mit Gott im Gespräch ist, wenn er seine Nähe sucht, dann wird er selber erkennen, was zu welcher Zeit dran ist. Da muss er ihm gar keine Sachen sagen, was er tun soll. Sondern das Entscheidende ist, dass er diese Verbindung zum lebendigen Gott lebt. Seid ihr noch da? Können wir noch einen dritten Punkt noch angucken? Der dritte ist eigentlich gar nicht wert. Man soll es eigentlich weglassen. Weil es lohnt sich nicht, über den nachzudenken. Ihr wisst, die Story hat nicht gut geendet. Ja? Da kommt noch ein dritter Teil dran, aber ich lese den gar nicht, diesen dritten Teil, weil ich finde, es ist nicht wert, sich da näher mit dem Mann zu beschäftigen. Denn da war ein namens Gehasi. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Doch, genau, das ist er, das hier, dieser linke Kerle da. Ja? Dieser Gehasi, der war Diener beim Elisha. Und das denkt man ja, okay, Diener beim Elisha, das muss ein besonderer Mann gewesen sein. Aber ich muss euch vorwegnehmen, religiös leben, aber nicht glauben. Das ist der entscheidende Punkt. Der will so dabei sein, der will so dazugehören. Dann ist er beim Prophet Elisha und wahrscheinlich denkt er später, sagen die Leute, was, beim Elisha bist du gewesen? Oh, das ist ein großer Prophet gewesen, oh, bei dem zu sein, wow. Ja. Aber im Herzen innen drin ist was anderes. Da innen drin steckt nämlich ganz andere Motive. Da steckt drin, ich will mal ein Gutsherr werden. Ich möchte Olivenbäume haben, Rinder, Schafe, Knechte, Mägde. Ich will mal reich werden. Ja, das ist innen drin äußerlich ganz fromm, Diener von Elisa. Aber nach außen, ich will reich werden. Ja. Das ist eine Dilemmasituation. Und dann hat er sich natürlich überlegt, was macht er jetzt? Jetzt geht er da mit seinem ganzen Reichtum, geht er wieder und hat nicht einmal ein bisschen hier was zurückgelegt. Und dann sagt er so eine gewaltige Aussage, ich will ihm nachher, also vorher, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman geschont. Also den hätten wir abkassieren müssen. Da hätten wir sagen sollen, hey, lass das Gold und Silber hier. Ja, ist doch genug, wenn du gesund wirst und wieder heimgehen kannst. Aber das macht er eben nicht. Sondern mein Herr hat ihn geschont. Und dann sagt er eine krasse Aussage, so gewiss der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen. Diese Formulierung haben wir vorher schon mal gehört. So gewiss der Herr will, ich will dir nichts annehmen, sagt Elisa in dieser ähnlichen Form. Und der, ich will ihm nachlaufen, ja. Und ganz klar, der Naaman bleibt sofort stehen, hört ihn ja, das hörst du ja und siehst ja, wenn so einer hinterher dackelt. Und dann bleibt er stehen und lauft ihm entgegen. Ja, geht's so gut und so weiter, könnt ihr alles selber lesen. Ja, mein Herr schickt mich mit dir, einer Bitte zu dir. Gerade sind zwei Propheten, die kommen von der Gemeinschaft auf dem Gebirge Ephraim. Gib mir doch etwas für sie, ein Barren Silber und zwei kostbare Kleider. Also eigentlich müsste jeder merken, dass das eine erdungene, erlogene Geschichte ist. Das siehst du eigentlich sofort. Wenn der Prophet Elisa die ganze Geschichte da beim König schon gewusst hat, von der Ferne, ja, dann weiß er auch, hätte er auch das gewusst, dass da ein paar Prophetenjüngern kommen und dass es gut täte, wenn die ein bisschen Unterstützung kriegen. Aber diese erfundene Geschichte, und mit dieser erfundenen Geschichte kriegt er das Doppelte von dem, was er bittet, kriegt er mit, und weil er es nicht tragen kann, kriegt er sogar noch Diener mit, die ihm noch mit Schleppen helfen bis an den Ortsrand. Da darf es natürlich niemand mitkriegen. Ich finde es schon krass. Und dann kommt er zu dem Elisha hin, und ich muss gucken, dass ich die Szene habe, ich glaube, nicht mehr abgedruckt. Und da ist ganz krass eigentlich die Entwicklung dort. Ah, das ist doch immer. Das hätte ich euch. Sorry, hab's gleich sofort. Und er heißt, Gehasi, wo kommst du her? Ja? Und dann kommt der typische Antwort, Kinder aus der Kindheit, dein Knecht ist nirgends gewesen. Ja? Und dann kommt die Antwort von Elisha, ich war im Geist dabei, als Naaman vom Wagen sprang und dir entgegenlief. Es war falsch, Silber und Kleider von ihm anzunehmen. Dafür soll der Aussatz des Naaman auf dich übergehen. Und noch seine Nachkommen. Also es ist total, was er jetzt hat. Er wird reich sein, er wird Geld haben, aber das wird ihn letztendlich nicht glücklich machen. Eine traurige Geschichte, aber ich sage ja, das ist nicht wert, sich damit zu beschäftigen, sondern eher die Frage zu stellen, was hat es für uns zu sagen? Was nehmen wir jetzt mit
aus diesem Erleben, aus dieser Szene. Ich denke, was ganz entscheidend wichtig ist, dieser Mann, dieser Feldhauptmann, hat zum Glaube, zum engen Kontakt mit Gott gefunden. Und das hat sein Leben verändert. Und da ist ja auch die Frage, warum ist es jetzt so tragisch, dass der doch dieses Geld, ein bisschen dieses Gold und Silber da gegeben hat, dieser Naaman. Es hat einen ganz wesentlichen Punkt, weil das vielleicht seinen Glauben beeinflusst hat. Jesus hat mal im Neuen Testament gesagt, und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen wäre. Es war ein Stück weit ein bisschen bildlich, müsste man genauer auslegen, das Wort, euch das zu zeigen, aber die Bedeutung ist klar. Einen, der frisch im Glauben ist, Schaden zuzufügen, dass er nicht in dieser engen Beziehung zu Gott lebt, sondern Religiosität lebt in der Zukunft und meint, irgendwas erfüllen zu müssen. Nein, der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus, den Glauben an den lebendigen Gott, ist der entscheidende Punkt. Ja, nicht, was ich tun muss, sondern dass ich von Herzen ihm vertraue, mit ihm unterwegs bin. Das ist genau das, was ich auch heute in diesem Wort entdecken würde. Das ist diese Einladung an jeden von uns. Leben wir in dieser engen Beziehung mit diesem Christus? Ich dürfte euch gerne mal persönlich fragen. Aber dann darum einen Gedanke, den wir mitnehmen würden, sei ein Segen für alle, die schon mit Jesus Christus unterwegs sind, sei ein Segen für andere Menschen und kein so Fragezeichen. So wie dieser Gehasi, der so tun wolle nach außen, so tun, wie man glaubt, aber in Wirklichkeit glaubt man doch gar nicht. Ich wünsche mir, dass du das selber auch dich reflektierst. Wie ist meine Beziehung mit Christus? Wie ist mein Leben im Glauben? Es ist so viel Äußerliches. Und ich wünsche uns so, dass wir ganz neu entdecken, was wichtig ist. So wie dieser Mann es gesagt hat, ich will niederfallen, ich will diesen Gott, ich will diesen einzigen Gott, den wahren Gott anbeten, ich will ihn ehren. Und das wünsche ich mir, dass wir diesen Gott ehren, nicht nur im Lobpreis hier, sondern auch wenn wir zu Hause sind, im Gebet mit ihm verbunden sind, dass wir ihn ehren und in unserem ganzen Leben. Zweiter Gedanke, den wir mitnehmen dürfen, in der Beziehung mit Jesus wachsen. Das ist ja genau das Thema. Glaube ist eben nicht nur ein einziger Punkt, sondern das ist der Anfangspunkt. Und dann geschieht eine immer engere und tiefere Beziehung in Christus. Und dann lerne ich von ihm. Und dann in dieser Beziehung darfst du auch dann von Gott Wunder erwarten. So wie Elisha, der Glaube gehabt hat, wenn er jetzt sagt, geh runter, wasch dich siebenmal, ist dieser Mann gesund. Ja? So ein Glaube zu haben, Vertrauen zu haben, nicht sicherlich, das ist kein Rezept, wo man so nachmachen könnte, aber Glauben zu haben, dass Gott mächtig wirkt auch heute. Ich habe einen Mann kennengelernt mit einer Online-Übertragung, also es war direkt Live-Schaltung nach Costa Rica. Ja? Wenn ihr wisst, wo das ist, irgendwo in Amerika, gell? So zwischendrin, glaube ich, Nord- und Südamerika. Also ich war da noch nie gewesen, also in der Ecke, von daher kann ich das nicht sagen. Auf jeden Fall, da gibt es den Raúl. Den Raúl López. Dieser Raúl López, der hat praktisch, also seit er gedacht hat, mit 4 Jahren hat er auf der Straße gelebt, also wo er 4 Lebensjahre alt war. Könnt ihr euch vorstellen, Straßenleben, das ist eine besondere Situation dann, weißt du? Dann hast du im Grunde genommen dein Leben schon vorprogrammiert. Da hast du mit Drogen zu tun, dann kommst du ins Gefängnis und genau das hat er erlebt. Hat 17 Jahre hat die Claudia, die Kontakt mit ihm hat, engen Kontakt hat, da vorne in Leinfelden, das war so eine Live-Schalte, hat gesagt, von 17 Jahren, oder sagt er von Hintergrund von Costa Rica, du Claudia, das ist noch ein bisschen mehr gewesen. Also der hat schon über 17 Jahre da im Gefängnis gesessen, wegen den Drogen und was weiß ich, was er da alles gehandelt hat. Ja. Aber interessant ist, dann kam er dort zum Glauben an Jesus. Und das hat sein Leben verändert. Und aus diesem Mann, der wo im Grunde genommen ja nichts hatte, der auf der Straße gelebt hat, ist ein Zeuge Gottes gewesen. Seht ihr ihn, wie er da im Gefängnis ist. Der geht jetzt in die Gefängnisse rein und erzählt den Leuten von Jesus und erzählt, wie sie gerettet werden können. Und mittlerweile hat er sogar ein immer größeres Werk aufgebaut. Mittlerweile bietet er schon Kurse an zum Basteln, weil die haben ja nichts gelernt. Die können ja nicht mal lesen und schreiben, die da rauskommen aus dem Gefängnis nach 20 Jahren. Ja, die können ja gar nichts. Ja, dann bringt er ihnen bei, wie sie so Bastelsachen machen können, die sie dann an die Touristen verkaufen können und so Sachen, also dann ein bisschen was verdienen können auf ehrliche Weise. Ja. Also das ist schon faszinierend, was dieser Mann da aufgebaut hat in den letzten Jahren. Ein ganz kleines Werk, wo da existiert, aber dieser Mann beeindruckt mich ungeheuer, was Gott in einem Menschen verändern kann und was das für ein Segen sein kann. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für dich heute Morgen. Dass du diesen lebendigen Gott erlebst, dass du erkennst, wer Jesus Christus ist, dass du ihm die Ehre gibst und dass du erlebst, wie er dein Leben lenkt, wie er dir begegnet und wie er vielleicht dann auch durch dich auch andere begegnen kann. Das können wir nicht machen, die Steckdose, ja, wir können den Kontakt nicht irgendwie automatisch herstellen, aber ich möchte Mutmacher sein für andere, dass sie in Kontakt kommen mit diesem lebendigen Gott. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, es ist so herrlich, dass wir uns solche Worte vor Augen stellen können und erleben, wie du erfahrbar gewesen, wie der Vater sich gezeigt hat in der Entwicklung damals dieser Leute und dieser Mann dich kennenlernen durfte. Er hat vielen herzlichen Dank. Und jetzt möchte ich bitten, Herr, auch für uns, dass wir im engen Kontakt mit dir sind und dass wir deine Stimme hören lernen und dass du uns durch deinen Geist lenkst in den Dingen auch unseres Alltages, dass wir erleben dürfen, wie wir Worte sagen, die andere Menschen gut tun, wie unsere Gedanken eben anders sind wie nur die egoistischen. Und wie auch unsere Taten von deiner Liebe geprägt sind. Ich bitte dich, Herr, lass du uns ein Segen sein in unserer Umgebung zu deiner Ehre. Amen.